Insa hat es gerade schon gesagt, der Alltag hat begonnen und das Lebenstempo, sage ich mal, nimmt langsam wieder Fahrt auf, es wird schneller. Aber bevor wir in diesem Alltagschaos komplett abtauchen, möchte ich euch noch eine gute Nachricht mit auf diesen Tauchgang geben. Und zwar nicht nur eine gute Nachricht, sondern die beste Nachricht, nämlich das Evangelium. Doch da das Thema schon so häufig erwähnt wurde und es auch sehr, sehr umfassend ist, möchte ich mich heute auf einen Teilbereich dieses Evangeliums konzentrieren. Es heißt das Evangelium der Gnade Gottes. Dieser Ausdruck, über den bin ich gestolpert, als ich Apostelgeschichte 20, Vers 24 gelesen habe. Und eigentlich wäre dieser Vers schon alleine Predigt wert, aber es geht mir halt heute erstmal nur um das Evangelium der Gnade Gottes. Dort schreibt oder sagt Paulus in einer seiner Predigten: Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Und jetzt kommt sein Auftrag. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Und das in dieser Übersetzung schon übersetzt. Die gute Nachricht ist die Übersetzung für das Evangelium von der Gnade Gottes. Das ist Paulus' Auftrag. Er ist damit durch die ganze damals bekannte Welt gezogen, um diese Nachricht, um das Evangelium von der Gnade Gottes weiterzugeben. Und heute schauen wir uns im ersten Schritt dieses Evangelium an. Und nächste Woche werden wir daran anknüpfen und uns die zwei größten Feinde des Evangeliums anschauen. Aber mehr dazu dann nächste Woche. Bei den Begriffen Evangelium und Gnade gehen bei dem einen oder anderen von uns vielleicht schon die Schotten zu. Zu oft gehört, ganz bekannt, kenne ich schon. Andere denken vielleicht nicht genau das, aber die Begeisterung für die Predigt hält sich jetzt doch etwas in Grenzen, weil es eben schon so oft etwas dazu gab. Ich möchte dir eine hypothetische Frage mit auf den Weg geben, wenn du so oder so ähnlich gedacht hast. Stell dir vor, heute, natürlich nach dem Mittagsschlaf, damit du noch was Schönes erlebt hast, stirbst du. Du stirbst, erscheinst vor Gott und er stellt dir die Frage: Warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Was antwortest du jetzt? Wenn du jetzt nicht mit Sicherheit eine Antwort formulieren konntest hier oben, dann spitz jetzt die Ohren, denn das Evangelium der Gnade Gottes ist die Antwort auf diese Frage. Und was es damit auf sich hat, das lesen wir in einem anderen Text von Paulus, nämlich im Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 9. Eigentlich ist der ganze Abschnitt Vers 1 bis 10, aber wir konzentrieren uns heute auf die Verse 4 bis 9. Aber wer gerne den ganzen Text nochmal nachlesen möchte, weiß jetzt Bescheid. Paulus beginnt seinen Text in Epheser 2, Vers 4 und schreibt: Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Der Text beginnt direkt mit einem Kontrast. Paulus schreibt, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Dieses Doch steht gleich zu Beginn des Satzes. Und das unbegreiflich große Erbarmen Gottes steht im Gegensatz zu dem, was Paulus in den ersten drei Versen dieses Kapitels formuliert hat. Denn es gibt nicht nur die gute Nachricht, sondern auch eine schlechte. Jeder von uns, egal wie lange wir jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, hat ja mal ein Leben geführt, das nicht auf ihn ausgerichtet war, wo wir ein anderes Leben geführt haben. Und Paulus beschreibt dieses Vorher mit den ersten drei Versen. Und unter anderem schreibt er zum Beispiel in 2 Vers 1, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Und Paulus zeigt hier in diesen drei Versen am Anfang eigentlich auf, dass jeder, der sein Leben nicht für Jesus lebt, es eigentlich für sich selbst lebt, für seine eigenen Bedürfnisse, für seine eigenen Wünsche. Und wenn man nur nach dem eigenen Maßstab lebt, wenn das die Lebensgrundlage ist, dann tut man einfach oft Dinge, die Gott überhaupt nicht gutheißen kann. Und das nennt Paulus hier Verfehlungen und Sünden. Und darum beendet Paulus diese Beschreibung des früheren Lebens nochmal mit ganz starken Worten. Er schließt den Gedanken in Vers 3 ab und schreibt, so wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und das ist die schlechte Nachricht. Nichts verdient als Gottes Zorn. Und ich weiß, dass dieser Gedanke nicht populär ist und dass man ihn auch nicht so oft hört. Das ist ein Thema, das gerne ausgeklammert wird, weil es doch eben so viele gute Nachrichten in der Bibel gibt. Aber im Neuen Testament wird uns an vielen Stellen ganz deutlich vor Augen geführt, dass Gottes Zorn jeden Menschen erwartet, der nicht an Jesus glaubt. Gottes Zorn erwartet jeden Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Und Gottes Zorn zieht auch immer ein gerechtes Gericht über die guten und schlechten Taten eines jeden Menschen nach sich. Ein gerechtes Gericht über all unsere Taten. Aber es gibt keinen Menschen, bei dem die guten Taten die schlechten überwiegen würden, sodass die Waage positiv ausfällt. Das gibt's nicht. Jemand, der nach seinen eigenen Maßstäben lebt, ist viel zu weit weg von den Maßstäben Gottes, von dem heiligen Gott, den wir gerade besungen haben. Das könnte niemals ausreichen. Es gibt also diese schlechte Nachricht. Und dem gegenüber stellt Paulus jetzt die gute Nachricht vom Evangelium der Gnade Gottes. Gottes unbegreiflich großes Erbarmen setzt Paulus dazu im Gegensatz. Und weil Gott uns Menschen geschaffen hat, liebt er uns. Das haben wir auch schon oft gehört, aber es bleibt trotzdem genau so wahr. Weil er dich und mich geschaffen hat, liebt er dich. Ohne Wenn und Aber. Er liebt jeden von uns. Und darum will er nicht, dass wir vor ihm als dem Richter erscheinen, weil er weiß, was dann passieren würde. Gottes Erbarmen will uns nicht das zukommen lassen, was wir eigentlich verdient haben. Und hier kommt jetzt Gottes Gnade ins Spiel. Das ist ganz wichtig. Während sein Erbarmen uns davor bewahrt, nicht das zu bekommen, was wir eigentlich verdient hätten, nämlich das gerechte Gericht und die Verurteilung, will uns Gottes Gnade noch obendrauf etwas schenken, nämlich das ewige Leben. Eigentlich hätten wir Tod verdient, aber die Gnade gibt uns Leben. Ein krasser Gegensatz. Und das kann nur Gott in seiner Heiligkeit unter einen Hut bringen. Und wie er das macht, dazu kommen wir weiter in dem Predigttext. In Vers 5 schreibt Paulus, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Ein neues Leben statt dem Tod. Und das nur, weil Gott gnädig ist. Weil Gott gnädig ist. Und damit sind wir beim Kern dessen, was Gnade ausmacht. Gnade ist nämlich ein Wesensmerkmal Gottes. Gnade ist ein Wesensmerkmal Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich über Gnade nachdenke, dann merke ich, wie ich ganz schnell an den Punkt komme, dass ich denke, Gnade ist etwas, was mir zuteil geworden ist. Und daran sieht man, wie selbstzentriert mein Denken noch ist. Weil Gnade ist nicht etwas in erster Linie, was mir zuteil geworden ist, sondern Gnade ist in erster Linie etwas, was Gott ausmacht. Gott ist Gnade, genauso wie er Liebe ist. Es gehört zu ihm. Er ist Gnade. Und darum ist es nicht in erster Linie etwas, was mich oder uns betrifft, sondern etwas, was ihn ausmacht. Für immer. Für alle Zeit in der Vergangenheit und für alle Zeit in der Zukunft. Und nicht ohne Grund wählen die biblischen Autoren, und wir haben es auch gerade in den Liedern gemerkt, die Liedermacher neigen auch dazu, immer wieder diesen Begriff Gnade, wenn sie Gott beschreiben wollen, wenn sie zeigen wollen, wer er ist und wie er ist, nämlich gnädig. Wir sehen es zum Beispiel auch in Psalm 103, Vers 8, da greift König David gleich zweimal darauf zurück. Er schreibt nämlich, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Und diese gnädige Seite Gottes, die sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Manche sagen ja erstmal, im Neuen Testament wird der liebevolle, gnädige Gott offenbart. Im Alten Testament war es der Richter, der harte Gott. Nein, wir sehen schon durch die ganze Bibel hindurch, schon von der ersten Seite an, dass Gott gnädig ist. Wir sehen es zum Beispiel zum ersten Mal daran, was Gott uns Menschen überlassen hat, nämlich diese Erde und das ganze Universum. Alles, was er in seiner genialen Kreativität gemacht hat, hat er nur für uns gemacht. Er packt quasi das schönste Geschenk, das er als Schöpfer Gott machen konnte, und gibt es uns Menschen. Was wir damit machen, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber Gott hat seiner Schöpferkraft freien Lauf gelassen und alles dann dir, mir, uns als Menschheit überlassen. Und wisst ihr, Gott hätte sich auch viel weniger Mühe machen müssen. Er hätte nicht alles so vielfältig, abwechslungsreich und bunt machen müssen. Er hätte es ja auch eintönig und langweilig und gar nicht so ideenreich machen können. Wir hätten dann in dem Fall ja gar keinen Vergleich und wüssten nicht, was uns entgeht. Aber nein, Gott hat sein Bestes gegeben und uns diese Erde überlassen, einfach nur, weil er gnädig ist, weil er uns liebt, weil er uns gerne segnet, weil er uns gerne Geschenke macht. Und an einer zweiten Stelle, kurz danach, sehen wir wieder, dass Gott gnädig ist. Denn obwohl Gott die ganze Schöpfung uns Menschen überlassen hat, hat er Adam und Eva gleich schon gesagt, nur von einem einzigen Baum dürft ihr nicht essen. Nur von dem einen einzigen Baum. Alles andere gehört euch. Aber von dem einen Baum bitte nicht. Und die meisten von uns kennen die Geschichte. Adam und Eva essen trotzdem von dieser verbotenen Frucht. Und Gott hatte ihnen vorher schon gesagt, was passiert, wenn sie es machen. Er spricht nicht nur eine Warnung aus, sondern zeigt auch, wohin es führt. Er hat ihnen nämlich damals gesagt, wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben, hat Gott schon vorher gesagt. Und jetzt haben sie davon gegessen. Was müsste Gott eigentlich machen? Er müsste eigentlich sofort, zack, Ende aus, bestrafen. Er müsste das tun, was er gesagt hat. Aber wir sehen hier wieder, wie gnädig Gott ist. Stattdessen, dass er die Menschen bestraft, tötet er ein Tier. Nimmt die Felle von diesen Tieren und bedeckt damit die Schuld, die Blöße, die Scham, die die Menschen auf sich geladen haben. Wir sehen also durch die ganze Bibel hindurch, von der ersten Seite bis zur letzten, dass Gott gnädig ist. Es hat nicht irgendwann angefangen, Gott hat sich nicht verändert oder angefangen, plötzlich sein liebendes Herz zu zeigen, wo er vorher nur seine harte Faust hatte. Nein, Gott ist gnädig. Durch die ganze Bibel hindurch, weil das sein Wesensmerkmal ist. Und dort, wo Menschen sich mit ihren Fehlern und mit ihrem Versagen an Gott wenden, ist er immer gnädig. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Gott ist immer gnädig. Er schenkt immer Vergebung der Schuld und gibt Hoffnung und Zukunft als Perspektive. Und diese Zukunft, die jeden Christen erwartet, auf die kommt Paulus zu sprechen, wenn er weiter im Predigttext schreibt: Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. War dir das bewusst? Schon jetzt ist ein Platz im Himmel bereitgehalten für dich. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Und das ist das Evangelium der Gnade Gottes, die gute Nachricht davon, dass jeder Christ ein neues Leben hat. Jeder, der an Jesus glaubt, hat ein neues Leben. Es fängt in dem Moment an, wo ich anfange, Jesus nachzufolgen, wo ich zu der Erkenntnis komme, ich gehöre zu Jesus, ich will so leben, wie es ihm gefällt. Aber dieses Leben, obwohl es hier anfängt, endet nicht hier. Es erstreckt sich weit, weit, weit über die Zeit auf dieser Erde hinaus. Unser Zuhause im Himmel ist schon vorbereitet. Das sagt Paulus hier ganz klipp und klar im Predigttext. Dein Zuhause, wenn du Jesus nachfolgst, im Himmel, ist fertig. Die Hausnummer hängt quasi schon dran. Du kannst dich darauf verlassen, dass da etwas auf dich wartet. Wenn du daran glaubst, dass Gott Jesus von dem Tod auferweckt hat und Jesus jetzt nach der Himmelfahrt für immer bei Gott im Himmel ist, dann kannst du genauso zuversichtlich daran glauben, dass dieses Zuhause im Himmel schon für dich vorbereitet ist und dass du in alle Ewigkeit genauso wie Jesus in Gottes Gegenwart leben wirst. Das ist das Versprechen, das ist die gute Nachricht, die wir als Christen bekommen. Wenn wir also an das Ende unseres Lebens hier auf der Erde denken, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Denn der Tod ist nur das Transportmittel zu unserem neuen Zuhause. Der Tod ist nur das Transportmittel zu unserem neuen Zuhause. Und dieses neue Zuhause bleibt dann für immer unsere Heimat. Für immer. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber das ist das Versprechen Gottes. Im Zusammenhang mit Gottes Gnade ist dieses neue Zuhause aber noch etwas mehr als nur ein Zuhause. Wir sehen es nämlich auch im Predigttext, dass dieses neue Zuhause gleichzeitig ein Beweis ist für Gottes Gnade. Die ganze Ewigkeit lang wird dieses Zuhause, in dem wir sein dürfen, egal wie es genau aussehen wird, ein Beleg dafür sein, dass Gott gnädig ist. Die ganze Ewigkeit lang, wenn wir zu unserem Zuhause kommen, ist es ein Beleg dafür, dass Gott gnädig ist, weil er uns das schon versprochen und geschenkt hat, als wir angefangen haben, ihm nachzufolgen. Für alle Ewigkeit ist das der Beweis dafür, dass sein Wort wahr ist, dass es stimmt, dass er seine Versprechen hält. Ein ganz schön überwältigender und verschwenderischer Beleg, oder? Aber so ist unser Gott. In Vers 8 und 9 fasst Paulus dann zum einen nochmal alles zusammen, was er gerade gesagt hat, aber gleichzeitig geht er schon einen Schritt weiter und fügt noch einen Punkt an. Lasst uns Vers 8 und 9 lesen. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Also Paulus greift erstmal das auf, was er vorher schon gesagt hat. Wir Christen sind allein durch Gottes Gnade gerettet. Diese Rettung kann sich keiner von uns verdienen. Es ist vielmehr ein Geschenk, und das ist ein schönes Bild, das Paulus hier malt. Es ist ein Geschenk von Gott an dich, ein Gnadengeschenk quasi, das Gott dir ganz persönlich macht. Und gleichzeitig kommt Paulus jetzt hier aber an dieser Stelle trotzdem auf unseren persönlichen Glauben zu sprechen. Aufgrund meines Glaubens daran, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für mich gestorben ist, kann ich diese Rettung, dieses Geschenk in Anspruch nehmen. Darum, durch meinen Glauben, aufgrund meines Glaubens bin ich gerettet. Und wer Jesus in diesem Sinne um Hilfe bittet, der kriegt immer eine positive Antwort von ihm. Das ist das Evangelium. Er schenkt immer neues Leben, wenn wir uns an ihn wenden. Nun könnte man aber meinen, dass der Glaube dann ja irgendwie doch wieder eine Tat ist oder eine menschliche Leistung, die nötig ist, damit ich gerettet werde. Ich muss ja richtig glauben, damit ich gerettet werde, oder? Also muss ich ja doch etwas tun. Und es ist doch nicht so ein kostenloses Geschenk. Wenn du so denkst oder so ähnlich, dann hast du noch nicht verstanden oder vielleicht verstanden, aber noch nicht akzeptiert, dass wir wirklich gar nichts zu dieser Rettung, zu diesem Geschenk dazu tun können. Wir haben es gerade in dem Lied gesungen. Was könnte ich einem König bringen? Was könnte ich einem König bringen? Dem König der ganzen Welt und des Universums. Was bräuchte er von mir? Welche Tat wäre gut genug, um ihn zu beeindrucken und zu sagen, oh, gut gemacht. Nichts. Es gäbe nichts, was ich vorbringen könnte. Unsere Rettung ist voll und ganz von Gott abhängig und zwar von seiner Gnade. 100% Gnade Gottes, 0% ich. 100% Gnade Gottes, 0% ich. Denn wenn die Qualität meines Glaubens irgendwie etwas dazu tun könnte, ob ich gerettet werde oder nicht, dann bin ja wieder ich mein Retter und nicht Jesus. Aber nur Jesus ist die Grundlage dafür, dass Gott uns gnädig ist und uns rettet. Also genauso wenig wie das Annehmen eines Geschenks eine Leistung ist, genauso wenig ist es auch eine Leistung, dass wir dieses Rettungsangebot Gottes annehmen, dass wir daran glauben. Es geht nicht darum, wie groß oder stark mein Glaube ist. Es geht nur darum, woran ich glaube, an wen ich glaube. Stell dir einmal vor, zwei Männer steigen in ein und dasselbe Flugzeug. Der eine ist voller Angst, macht sich Sorgen. Wird das Flugzeug wirklich halten? Wird es mich dorthin bringen, wo ich eigentlich hin möchte? Und der andere sitzt tiefenentspannt während des ganzen Flugs in seinem Sitz und genießt den Flug. Beide steigen in ein und dasselbe Flugzeug ein. Beide fliegen zu ihrem Ziel und beide steigen sicher am Ziel aus. Der eine hat aber 100-mal mehr daran geglaubt, dass das Flugzeug ihn dahin bringt, wo er hin wollte. Aber trotzdem kommen beide gleich sicher an diesem Ziel an. Denn es geht nicht darum, wie qualitativ das Flugzeug ist, wie qualitativ ihr Glaube ist, sondern wie groß die Qualität des Flugzeugs ist. Nur der Glaube an das Flugzeug hilft, nicht mein Glaube, mein persönlicher Glaube. Und genauso ist es auch bei dem Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht. Es geht nicht um das Maß meines Glaubens, wie sehr ich daran glaube, dass Jesus der Retter ist und dass er mich retten kann. Das garantiert mein neues Leben niemals. Es geht nur um die Gnade Gottes. Jesus rettet. Und wenn wir daran glauben, dann ist das genug. Weil eben Jesus rettet und nicht mein Glaube. Wie sehr ich daran glaube oder wie groß meine Zweifel sind, spielt an der Stelle keine Rolle, weil es darum geht, woran ich glaube, nämlich an Jesus Christus. Und er garantiert mir dieses ewige Leben. Und das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Gott hat durch Jesus alles getan, was nötig war, damit du und ich gerettet werden können. Das ist das Evangelium der Gnade Gottes. Aber im Umkehrschluss bedeutet das natürlich trotzdem, dass ohne Glauben keine Rettung möglich ist. Ohne Glauben keine Rettung. Oder wieder in den Bildern gesprochen, wenn wir das Geschenk nicht annehmen, dann gehört es eben auch nicht mir. Wenn ich nicht in das Flugzeug steige, komme ich auch nicht am Ziel an. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er ist quasi das Flugzeug zum Vater. Er ist der Weg zu Gott. Er ist derjenige, der das ewige Leben gibt. Und in seiner Gnade hat Gott schon für Adam und Eva ein Tier geopfert, damit sie nicht selbst sterben müssten. Und stellvertretend für ihren Tod konnte stattdessen ein Tier sterben. Und dieses Tieropfer und alle folgenden Tieropfer im Alten Testament waren aber nur vorübergehend gültig, weil Gott schon von Anfang an den Entschluss gefasst hatte, dass sein Sohn eines Tages das perfekte und endgültige Opfer sein würde. Wer aber dieses stellvertretende Opfer von Jesus nicht annimmt, der behält seine Schuld und muss dann vor Gott als dem Richter erscheinen. Aber die gute Nachricht ist, dass dieses ewige Leben bei Gott nur ein Gespräch mit ihm entfernt ist. Wenn wir im Gebet zu ihm kommen und ihm sagen, dass wir die Hilfe seines Sohnes in Anspruch nehmen möchten, dann überschüttet er uns mit seiner Gnade und Barmherzigkeit. Zum Schluss möchte ich nochmal auf die hypothetische Frage vom Anfang zurückkommen. Was würdest du antworten, wenn Gott dich heute fragt, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Warum soll Gott dich in den Himmel lassen? Sagst du vielleicht, ich bin doch ein guter Mensch gewesen. Ich habe so viel Gutes getan. Ich habe so viel Geld für wohltätige Zwecke gespendet. Egal, was die Antwort ist. Wenn deine Antwort mit Ich anfängt, reicht sie nicht aus, dann verschließt sich die Tür einfach wieder. Das Evangelium von der Gnade Gottes zeigt uns den Weg, nämlich nur über Jesus Christus. Er ist die Rettung. Er möchte deine Strafe auf sich nehmen, damit du sie eben nicht bekommen kannst, sondern freigesprochen wirst und für immer mit und bei Gott leben kannst. Und für diese gute Nachricht, das haben wir in der Predigt von Paulus ganz am Anfang in dem Vers gehört, gibt er sein ganzes Leben freiwillig auf. Er gibt alles dafür hin, damit so viele Menschen wie möglich dieses Evangelium von der Gnade Gottes hören. Und ich hoffe, dass uns dieses Evangelium genauso begeistert, wie es Paulus begeistert. Und Insa hat es auch am Anfang erzählt, die zwei Seniorinnen, die beim Gebet vorher so motiviert von diesem Ausflug gestern erzählt haben. Es war einfach schön, das zu erleben. Stellt euch vor, wir würden genau so von der guten Nachricht erzählen, die hier in der Bibel im Neuen Testament durch Jesus Christus uns erreicht hat. Wir sind manchmal so enthusiastisch für irgendwelche andere Themen, teilweise sogar für irgendwelche IT-Geräte. Aber lasst uns doch nochmal über diese Gnade Gottes, über das Evangelium nachdenken, damit es unser Herz ganz neu entzünden kann und wir dann auch so begeistert von diesem Evangelium mit Menschen in unserem Umfeld herum reden können. Denn stellt euch vor, es gibt Menschen, die diese Nachricht noch nie gehört haben. Das war vielleicht vor 100 Jahren anders in Deutschland, aber heute ist das Realität. Ganz viele Menschen in deinem Umfeld haben noch nie etwas von diesem Evangelium gehört. Von der Gnade Gottes, die sie erreichen möchte. Sie wissen es einfach nicht. Lasst uns wieder anfangen, mehr davon zu reden, es auszustrahlen, zu berichten. Montags, ich hatte gestern so einen tollen Gottesdienst erlebt. Der Predigttext, der hat mein Herz berührt, weil es Jesus groß gemacht hat. Aber nein, der Alltagswahn beginnt ja morgen wieder. Da ist all das weg, was heute passiert ist, oder? Nein, danke. Lasst uns versuchen, dieses Evangelium von der Gnade Gottes, diese Liebe, dieses Erbarmen, all das, was Gott in ein riesiges Geschenk packt und jedem von uns auf den Tisch stellen möchte. Lasst uns das wieder neu in unser Herz eindringen, in unser Kopf, damit wir das hier und da, wo wir die Gelegenheit haben, auch ein Stück weit weitergeben. Kleine Geschenke verteilen in unserem Umfeld. Denn das ist unser Auftrag, dass wir dieses Evangelium nicht nur für uns behalten, das auch. Aber es dann auch weitergeben, damit andere Menschen diese gute Nachricht von dem Evangelium der Gnade Gottes hören. Amen.